Hören Sie eine Buchlesung, die der Spiegelautor Hilmar Schmund am 4. März 2002 machte. Er stellte sein Buch Hightech-Märchen vor. Technisch bedingt begann der Mitschnitt erst, nachdem die Buchlesung begonnen hatte. Ich ergänze im Folgenden die fehlenden Textpassagen. Wonniges Gedränge auf dem Basar der Zukünfte. Die Cebit verwandelt die Messehallen von Hannover alljährlich in eine Mischung aus Casino und Kathedrale. Über 800.000 Gläubige, Neugierige und Gierige sind zur größten Computermesse der Welt gepilgert, um sich überwältigen zu lassen von tausend und einem Wunder der Technik aus dem Morgenland. Tomorrow starts today, Lockenplakate. Nicht hier, nicht dort drohen die Papiertüten pickliger Kids oder locken sie? Spreng die Grenzen deiner Fantasie. Sie werben für die PlayStation 2, eine Spielkonsole, deren Prozessor so leistungsfähig ist, dass man damit Scud-Raketen steuern könnte, angeblich. Entdecke einen unerforschten Ort. Willkommen im Third Place. Lecker herausgeputzte Hostessen in Fantasieuniformen verteilen Handzettel und ihr Lächeln. Technische Fachkenntnis nicht erforderlich. Willkommen im wunderbaren Morgenland der hemmungslos entfesselten technischen Fantasie, die sich regelmäßig Bahn bricht auf Messen wie der Cebit, der Internationalen Funkausstellung in Berlin oder der COMDEX in Las Vegas. Ein fernes Donnern von Filmmusik kündigt den riesigen Pavillon von Sony an.
Eine Mischung aus Hirtenzelt und Kühlturm. Die beliebteste Jahrmarktsattraktion ist der kleine Aibo. Nicht Mensch, nicht Tier, sondern der plastikgewordene Spieltrieb selbst. Neugierig drängt sich eine Menschentraube um den putzigen Gesellen, einen silbrigen Roboterhund aus Hartplastik. »Say hello, Aibo«, souffliert der Dompteur. Auf tattrigen Sensorpfoten führt das Tier ein Tänzchen auf, schwankend wie im Rinderwahn. Dann wedelt sein Schwanz, an dem eine Diode blinkt. Eine Melodie, wie am Daddelautomat erklingt, und Aibo hebt eine Pfote zum Gruß. Applaus. Nach anderthalb Stunden ist der plastikgewordene Spieltrieb erschöpft und muss zurück an die Ladestation. Aibo ist sozusagen ein trojanischer Hund. Dieser Computer auf Pfoten erhält seinen Input nicht über eine Tastatur, sondern vor allem über spezielle Streichelsensoren an Rücken, Schnauze und Kopf. Als Output generiert er nicht Daten, sondern Emotionen, als sei er der beste Freund des Menschen. »Ist der nicht putzig?«, schwärmt eine dauergewählte Mutti. »Aibo, fass!«, bellt ein Bengel. Hund und Herrchen, so heißt es, nähern sich im Verlauf des Zusammenlebens immer weiter an. Doch wer an wen? Aibo bedeutet Partner auf Japanisch. Das neueste Upgrade des Plastikpartners soll das Zusammenwachsen der beiden erleichtern. Die Software Aibo Live erlaubt es dem Besitzer, den anfangs ungeprägten Hund durch Streicheln und Strafen zu erziehen. Ist Aibo lebenslustig, wird er gelobt, und Aibo ist ruhig, wird er gescholten, heißt es im eigenwilligen Sony-Sprech im Internet unter der Rubrik Beibringen von Disziplin. Der Trick? Des Pudels Kern ist eine Speicherkarte, die sich die erteilten Lektionen merkt. Aus plumpen Zählmaschinen sind Erzählmaschinen geworden. Die neueren Aibo-Versionen können 75 Befehle verstehen, die sich frei kombinieren lassen mit 6 Instinkten, wie Schlafen oder Spielen, und 8 Emotionen, wie fröhliches Winken oder schmollendes Wegtrollen. Damit erobert die künstliche Intelligenz die Wohnzimmer. Das Prinzip lernfähiger Maschinen. Aibo gehört zu einer neuen Generation von Rechnern, die nicht Zahlen, sondern Gefühle verarbeiten. Bald fanden findige Hacker heraus, wie sich der Pudel umprogrammieren lässt. Auf der Website von AiboPet und AiboHack tauschten sie Programme aus, die den Hund zu einer Hündin oder zu einer Katze mutieren lassen. Man kann allerdings auch verhindern, dass das Aibo erwachsen wird. Das heißt Brain Surgery, das Programm. Habe ich gerade heute gesehen. Damit er wirklich niedlich bleibt. Sony fürchtete den Kontrollverlust über die kollektive Kreativität und drohte im Herbst 2001 mit rechtlichen Schritten. Gemäß der Anleitung »Aibo ist ruhig, wird er gescholten«, gaben die Fans sofort nach, an die Leine gelegt wie gut dressierte Herrchen. Eine lächerliche kleine Episode aus den Nullerjahren des neuen Jahrtausends. Eigentlich kaum der Rede wert. Doch Aibo ist mehr als ein Spielzeug. Sein tattriger Pas de Deux mit den Emotionen und Träumen des Publikums ist Thema dieses Buches. Die Selbstverzauberung der Informationsgesellschaft auf dem glatten Parkett der Hightech. Den dramatischen Seiltanz der Fantasie zwischen Aufbruch und Absturz, Kreativität und Kontrolle, Spiel und Dressur. Und der Preis, der für Ausrutscher und Fehltritte unweigerlich zu zahlen ist. Es wird einmal in nicht allzu langer Zeit, so beginnen die Hightech-Märchen. Es wird einmal die Technik alles umwälzen und unser Leben in ein besseres verwandeln. Tomorrow starts today. Es wird einmal die Technik so zuverlässig, schnell und billig sein, dass sie den Menschen wie im Schlaraffenland umsorgen wird. Unsere Kleidung wird elektronisch vernetzt durch sogenannte Wearables. Unsere Kühlschränke werden mit uns sprechen und die verbrauchten Lebensmittel automatisch per Internet nachbestellen. Die Pendlerströme lösen sich auf, weil Telearbeit von daheim die Anfahrt ins Büro erübrigt. Die globale Demokratie setzt sich spontan per Internet durch, der Mensch besiedelt den Mars und nimmt angeblich die Evolution selbst in die Hand, indem er seinen eigenen Körper mit Hilfe von Gentherapien umbaut. Kurz, das Morgen erscheint als magische Märchenwelt, in der alles anders ist und vieles besser, als wir es heute kennen. Eigentlich sollte es ja schon 1989 soweit sein. Die Geschichte ist aus, wir gehen nach Haus zu Familie, Fernseher und Freizeitspaß, so der amerikanische Historiker Francis Fukuyama in seinem Buch Das Ende der Geschichte. Jedes Erstsemester konnte damals schon die Analyse vom Ende der großen Erzählungen herunterbeten, die der französische Philosoph Jean-François Lyotard 1979 veröffentlicht hatte. Doch heute ist klar, große Erzählungen sind so populär wie selten zuvor. Vor allem, wenn sie mit Flachbildschirmen oder tausend und einem Klingelton daherkommen und jeder Kunde seine eigene kleine Hauptrolle spielen darf. Die Informationsgesellschaft verzaubert sich selbst, denn reine Information ist ungenießbar ohne eine spannende Story. Jede kleine Dotcom-Klitsche beherrscht heute den Slang des technisch Erhabenen. Ein Computerspiel verspricht den Aufbruch ins Reich der Fantasie selbst. Welcome to the third place. Die Informationsgesellschaft ist eine Erzählgemeinschaft. Ihre Erzählform ist das Futur. Es wird einmal. Das große Manana. Das freie Prophezeien ist zum Volkssport geworden. Nie gab es so viele Zukunftsgeschichten wie nach dem angeblichen Ende der Geschichte. Der Schlaf der politischen Utopien gebiert technische. Die folgenden Reportagen und Aufsätze sind Expeditionen zu den Großbaustellen dieses geheimnisvollen Morgenlands, wo Fantasie und Technik verschmelzen. Besuche bei den Architekten visionärer Wolkenkuckucksheime und plumper Investitionsruinen. Und Spaziergänge durch ein paar wenig betretene Auswege aus dem selbst erschaffenen Labyrinth der Technikmythen. Betrachten Sie es einfach als eine Art Stiftung Märchentest. Ja, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten weiterzumachen. Ich glaube, man macht das beim Märchenlesen immer so, dass man fragt, wollt ihr noch eins hören? Oder welches wollt ihr hören? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine handelt von Startups und heißt Wirtschaftswunder Kinderspielplatz. Und eins handelt von Viren. Mein Lieblingsmärchen. Mein Lieblingsmärchen? Ja. Okay. Ja, dann fangen wir gleich mit dem Wirtschaftswunder Kinderspielplatz an. Oder nee, ich weiß noch was Besseres. Wir fangen an mit dem Ausflug ins Weltall. Das heißt, Spielen mit der blauen Murmel. Es wird einmal in langer, langer Zeit der Mensch den Heimatplaneten verlassen und neue Welten besiedeln. So geht der vielleicht älteste Science-Fiction-Plot der Welt. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu. Ein echter Klassiker unter den Hightech-Märchen. Vielleicht ist es gar die Mutter aller Hightech-Märchen, denn es verlagert viele uralte Träume von Aufbruch, Abenteuer und Verwandlung vom Reich der Fantasie ins Reich der Technik. Es wird einmal ein mutiger Himmelsritter in seinem weißen Raumanzug mit seinem fliegenden Stahlross zum Himmel auffahren, wie es früher nur Götter oder Propheten vergönnt war. In der Wildnis und Düsternis jenseits der Erde, wahlweise in der Umlaufbahn, auf dem Mond oder auf dem Mars, wird er erst einen Vorposten der Zivilisation errichten, aus dem später eine Kolonie wird. Damit wird der irdische Alltag aufgehoben, im dreifachen Sinn. Er ist dabei immer ein Stellvertreter. Die kleinen Schritte des Weltalladels werden so zu großen Sprüngen für die Menschheit. Sein Gestammel nach der Rückkehr zu einer großen Erzählung. Der Sternenfahrer bringt von seinem Himmelsritt abenteuerliche Erzählungen mit und exotische Geschenke. Allen voran natürlich der Wunderwerkstoff Teflon, was selber ein Märchen ist. Teflon wurde bereits 1938 entwickelt, lange vor dem ersten bemannten Raumflug. Aber egal, schließlich bringt der Astronaut von seinem Himmelsritt immaterielle Werte mit. Herzensweisheit, Güte, Pazifismus. denn erst in der Ferne hat er seine Heimat lieben gelernt. Und diese Liebe gibt er in Form von großen Erzählungen weiter, die Völkerfreundschaft und Frieden stiften. Zentralmotiv dieser Parabel ist der Anblick der Erde aus dem All, der sie aussehen lässt wie eine blaue Murmel. Zitat: In der Tat hat Homo sapiens seinen eigenen Planeten erst vom Weltraum aus in seiner Ganzheit gesehen, schwebend als blau-weiß gescheckte Murmel. In der Schwärze über der öden Mondlandschaft, schreibt Jesko von Puttkamer, Planungsmanager bei der NASA und einer der glühendsten Verfechter der bemannten Raumfahrt. Zitat: Dieser Anblick, wertvollstes Erbgut der Apollo-Flüge, hat für viele die Einmaligkeit und Verwundbarkeit der Erde überzeugend dramatisiert. Ich überspringe jetzt mal ein paar Stellen hier. Es ist jetzt genau, die werden nachher gezeigt als Film, die schmutzigen. Und es geht zwischendurch um Dennis Tito, der als erster zahlender Tourist auf die internationale Raumstation geflogen ist und damit sowohl dieses Märchen entzaubert hat, weil plötzlich ein ganz normaler 60-jähriger Sesselpupser ins All geflogen ist und keiner von diesen Helden, von diesen in weiße Rüstung gekleideten Helden, sondern einer wie du und ich. Und das ist wahrscheinlich nur der Auftakt zur touristischen Erschließung des Weltalls. Da wird wahrscheinlich sehr viel mehr kommen, möglicherweise jedenfalls. Und diese Verballermannisierung des Weltalls lässt sich schon beobachten und daraus lese ich jetzt mal ein kleines Stück, weil ich selber daran teilnehmen durfte. Viel wurde schon spekuliert, wie eine derartige Verballermannisierung des Weltraums aussehen könnte. Nun rückt sie in greifbare Nähe. Nicht heiliger Ernst regieren hier oben, nicht das Bewusstsein für Chance und Schicksal der Menschheit, sondern ein heilloses und wonniges Durcheinander aus Laborgeräten, Urlaubsstimmung und munter umherfliegenden Körpern. Lustig wie ein gelungener Drogentrip. Erst kitzelt es im Bauch wie auf der Achterbahn. Dann steht der Frau nebenan die Frisur zu Berge wie unter Strom und schon schweben die Kids in ihren blauen Overalls ab zur Decke, drehen Salti und kreischen vor Wonne selig und ungläubig über die wunderbare Schwerelosigkeit des Seins. Fotoapparate blitzen, Videokameras surren. Die Erdlinge unten werden Augen machen, wenn wir berichten von dieser Expedition. Genau das ist der Sinn dieses Experiments in Öffentlichkeitsarbeit, der dritten Parabelflugkampagne der European Space Agency, ESA. Das Medienevent soll die Faszination der bemannten Raumfahrt an ein Massenpublikum vermitteln. Denn die ESA hat ein Problem. Kaum jemand kennt sie. Seit über 25 Jahren fristet der Zusammenschluss aus mittlerweile 15 europäischen Ländern ein Mauerblümchen-Dasein im All. Etwa 2,5 Milliarden Euro pumpen die Mitglieder jedes Jahr in die ESA mit ihren rund 1000 Mitarbeitern. Heraus kommt wenig, was leicht vermittelbar, spannend nachzuerzählen wäre und damit verwertbar in der Mediengesellschaft. Was auch immer wissenschaftlich geleistet wird, bleibt unsichtbar, wenn es nicht anschlussfähig ist an eine Standarderzählung. Nun sitzen sie also hier oben in ihrem fliegenden Klassenzimmer. 30 Studenten in einem speziellen Airbus Zero-G. Was steht für Zero Gravity? Einem Testflugzeug mit einer speziellen Fluglizenz. Normale Versicherungen zahlen nicht beim Absturz. Die meisten der 266 Sitze fehlen, die Fenster sind verschweißt. Weiche Matten an Boden, Wänden und Decke, wie in einer Gummizelle, sollen vor Verletzungen schützen. Oft heißt es, die Schwerelosigkeit trete bei einem steilen Sturzflug ein. Das Gegenteil ist der Fall. Bei 5 Kilometern Höhe rast das Gefährt plötzlich steil nach oben. Durch die Fliehkraft werden die Passagiere heftig auf den Boden gepresst und wiegen fast doppelt so viel wie normal. Hypergravitation. Schwer rauscht das Blut in die Beine, der Kopf wird umnebelt wie unter Schock. Erst während der Flieger mit irrwitzigen 47 Grad steil in den tiefdunklen Himmel rast, ist die Schwere plötzlich weg. Mikrogravitation. Es lupft die Passagiere nach oben. Alles, was nicht fest verteut ist, beginnt frei zu schweben. Die Piloten fliegen unterdessen weiter, einen steilen Bogen wie ein japanisches Kamikaze-Kommando mit 650 Stundenkilometern auf die Erde zu. Immer genau der Bahn folgen, die auch ein geworfener Ball nehmen würde. Genau das ist der Trick. Denn dadurch, dass das Flugzeug genau dieselbe Parabelbahn beschreibt wie die frei umherfliegenden Menschen, entsteht der ersehnte Effekt. 25 Sekunden Urlaub von der Erdenschwere. Feel free, feel Zero-G, wirbt die ESA lustbetont auf ihrer Internetpage. Fühl dich frei und fühl dich schwerelos. Das lassen sich die Teilnehmer nicht zweimal sagen. Vor dem Abflug stehen sie Schlange, als wäre Happy Hour in der Cocktailbar. An einem Tresen in der Werkstatt gibt der Fliegerarzt Pillen gegen die Übelkeit aus. Ein bitterschmeckendes Mittel gegen die Reisekrankheit, das vor allem den Gleichgewichtssinn betäubt. Selbst mit diesem Doping muss sich noch jeder Dritte in der Schwerelosigkeit übergeben, weshalb die Parabelflieger auch Vomit Comet genannt werden. Kotzbomber. Die Übelkeit kommt nicht vom Magen, sondern vom Kopf, erläutert der Fliegerarzt Bernard Moget, breit grinsend, wie ein Barmann. Das Hirn bekommt einfach widersprüchliche Signale, sagt er. Die Augen melden, oben sei alles wie unten, aber das Gleichgewichtsorgan in den Ohren meldet, dass der Körper gerade in einen tiefen Abgrund stürzt. Sobald die Schwerkraft aufgehoben ist, wirbeln die Körper durch die Luft, wie im Horrorfilm. Die um den Hals gehängte Kamera umkreist plötzlich den Kopf wie ein Jupitermond, ein Bleistift schwebt reglos in der Luft, Dinge bekommen ein Eigenleben, Beine werden zu Fremdkörpern. Das wird vielen schnell zu viel. Ständig droht das wissenschaftliche Fun-Event umzuschlagen in einen atavistischen Horror-Vakui. Totenblass liegen Studenten hinter ihren Mikroskopen am Boden, krallen sich an ihren Laptops fest, bis die Handknöchel weiß hervortreten. Kreischend klammert sich eine italienische Studentin am Handlauf unter der Decke fest, als die Schwerkraft plötzlich wieder mit doppelter Wucht einsetzt und strampelt hilflos mit den Beinen, bis ihr die Profibesatzung wieder hinabhilft. Wegen ihrer Leuchtuniformen werden diese Profis Engel in Orange genannt. Eigentlich ist es eine echte Slapstick-Szene, doch niemand lacht. Stattdessen trockenes Schlucken. Bloß nicht den Kopf verlieren hier oben. Denn wenn der Kopf nicht mitkommt, kommt das kalte Kotzen. Selbst das Übergeben ist hier oben ein akrobatischer Akt. Die recycelten Frühstücksbröckchen schweben frei umher in der Papiertüte. Ähnlich vielleicht wie bei der Planetenbildung. Ähnlich wie unsere schöne blaue Murmel. Vielleicht breche ich hier einfach mal ab. Also, es gibt... man kann sich denken, dass das also ein Selbstversuch war. Vielleicht belasse ich es mal dabei.
Und hast du auch gekotzt?
Ja, genau, das war, war großartig. Es geht auch ganz schnell wieder vorbei, die Übelkeit. Das ist eine sehr, so sehr kurz und schmerzlos eigentlich. Ein schönes Erlebnis. Also, ja, dann wollt ihr noch eins?
Ja, die Startups wollen wir hören.
Okay, dann machen wir jetzt mit den Startups weiter. Und zwar Wirtschaftswunder Kinderspielplatz. Ende 99. Es waren Partys der etwas anderen Art. Als die Kids vom Catering um 9:30 endlich die durchgeweichten Pappschachteln auftischen, ist die Pizza längst kalt. Trotzdem gibt es Tumult. Ein Gedränge und Geschiebe zum Buffet, als sei diese trendy Fabriketage in Kreuzberg ein Obdachlosenasyl. Junge Damen im Businessdress stecken hastig ihre 1001 Mark Nokias weg und drängeln sich vorbei an modestruffeligen und doch maßangezogenen Jungmanagern mit bunten Kuriertaschen. Oliver setzt zum Angriff an. Nicht einfach, indem er sich blind ins Getümmel wirft. Nein, moderne Schlachten werden an der Logistikfront gewonnen. David, ruft er hinter sich ins Getümmel. Ich reich dir eine Pizza nach hinten. Schon greift Oliver ein labbriges Pizzastück und befördert es über die Köpfe der drängenden Futterkonkurrenten nach hinten, wo David es in Empfang nimmt und weiterreicht an einen dritten Kumpel, der die Beute in Sicherheit bringt. Dann noch ein Stück und noch eines. Die drei bilden eine effiziente Transportkette, einen neuen Vertriebsweg sozusagen. Die Konkurrenz hat keine Chance. Genauso hätte es Bill Gates sicherlich auch gemacht, wenn er hier wäre mit Steve Ballmer und den anderen Bluthunden von Microsoft. Schnell sind die Pappschachteln leergeräumt. Tja, wer zu spät kommt, grinst Oliver und beißt in seine Labberkruste. Die Drängler ringsumher, die es nur bis zur zweiten Reihe geschafft haben, bleiben an diesem Abend hungrig. Und nun die Sensation für jeden Hobby-Ethnologen. Niemand murrt im Stamm der Jungunternehmer. Dabei ist doch keiner der hier Versammelten auf den Mund gefallen. Im Gegenteil. Den ganzen Abend lang schon haben sie fieberhaft durcheinander geredet, haben versucht, sich gegenseitig von Geschäftsmodellen zu überzeugen, haben über die Zukunft von Online-Gemeinschaften fabuliert, über Content, Push, E-Commerce, haben den Katechismus der New Economy heruntergebetet mit Glaubenssätzen wie: Im Netz ist alles anders, die Community ist der Content, Hyperlinks untergraben die Hierarchien, das Internet ist die größte Innovation seit der Gutenberg-Bibel. Wir haben die Benchmarks outperformed. Das müsste ich... Oder wir sind voll committed für den IPO.
Ja.
Jawohl. Schwätzend versichern sie sich die Gründer ihrer Existenz. Ich rede, also bin ich. Doch eigenartigerweise wird in dieser quicklebendigen Erzählgemeinschaft nicht gestritten und diskutiert, sondern nur gemeinsam geträumt vom großen Geld im Netz der Netze. Die ungeschriebene Etikette diktiert eine eherne Regel. Der Schnelle frisst den Langsamen, der Innovative den Konservativen. Und wer nörgelt, hat schon verloren, selbst wenn es nur um eine alte Pizza geht. Niemand beschwert sich über die Rüpel, denn siehe, den Schnellen und Pfiffigen gehört die Welt. Willkommen im Club der Existenzgründer. Willkommen bei der Veranstaltung Silicon City, die kurz vor dem Wechsel ins neue Jahrtausend in einem Hinterhof in Berlin-Kreuzberg erstmals über die Bühne ging. Silicon City und ähnliche Veranstaltungen wie First Tuesday oder Startup Meets Startup sind eine eigenartige Mischung aus Party, Kindergeburtstag und McKinsey-Beratung, die einem einzigen Zweck dient, nämlich der Verkuppelung von altem Geld und frühreifen Ideen. Herkömmliche Benimmregeln sind hier außer Kraft gesetzt. Dies Balzritual ist eine Art interaktives Rollenspiel mit eigenen Regeln. Gier ist gut, denn dieses Spiel handelt vom Rennen der Hungrigen gegen die Satten, der New Economy gegen die etablierte Wirtschaft. Und jeder Verstoß gegen die konventionelle Höflichkeit wird belohnt, solange man einen guten Businessplan und eine erfolgversprechende Story parat hat. Businessplan heißt das Genre, in dem sie ihre Hightech-Märchen vortragen. Im Laufe weniger Monate hatte sich eine eigenartig eingeschworene Erzählgemeinschaft herausgebildet. Von 6 Uhr abends bis weit nach Mitternacht schieben sie sich in der Silicon City rund 250 Jungunternehmer durch die Flure, wobei sie unablässig über ihre Ideen plappern. Fiebrig hasten sie von Grüppchen zu Grüppchen und tragen ihre neueste Idee vor, als sei sie ein saftiges Gerücht. Meist ist es irgendeine Online-Community, die zum Kauf von Gebrauchtgütern, Spielzeug, Sandwiches oder gar Parfüm übers Netz animieren soll. Meist treten diese noch nicht ganz gegründeten Unternehmen, bestehend aus einer Idee auf der Suche nach Geld, in Dreiergrüppchen auf. Einer moderiert, einer schnurrt die spärlichen technischen Details herunter und einer sagt gar nichts. Der will die Finanzen machen, weil er sich gerade für BWL eingeschrieben hat. Sie reden sich untereinander warm für den großen Auftritt an einem der kargen Holztische mit langen Holzbänken zu beiden Seiten, ein bisschen wie damals bei der Freiwilligen Feuerwehr in Detmold. Auf der einen Holzbank hocken die potenziellen Geldgeber, befremdet und neugierig und gierig auf gigantische Profite, mit Anzug, Schlips und Visitenkarten mit klingenden Namen wie Pixelpark, IVC oder Oppenheim. Bislang galt der Cyberspace einfach nur als kollektive Halluzination, als Weltmeer der Möglichkeiten. Durch die gierige Anteilnahme der Investoren wurde daraus ein scheinbar unbegrenzter Money Space. Wenn die New Economy Menschengestalt annehmen würde, dann sähe sie aus wie diese beiden Schweden. Sie, Kasia Leander, Ende 20, mit langen blonden Haaren und einem leicht verlorenen Blick. Ein ehemaliges Fotomodel. Er, Ernst Malmsten, ein gleichaltriger Hühne mit einer modischen Buddy-Holly-Brille, ehemals Literaturkritiker. Die beiden hatten einen Traum und sie nannten ihn Boo.com. Boo.com sollte coole Designerklamotten per Internet verkaufen, mit Hilfe von extravaganten Internetseiten. Die beiden hatten zuvor Poesiefestivals organisiert, den Verlag Leander Malmsten gegründet und den Internetbuchladen Bokus.com. Nun eroberten sie im Handstreich die Welt der Technik und des Geldes. Zitat: Mittlerweile geht es weniger um Text und Suchmaschinen wie bei Amazon, so Malmsten. Es geht eher darum, eine Geschichte zu erzählen. Und das tat er. Und wie? Binnen weniger Monate hatten die beiden Investorengelder in Höhe von schätzungsweise über 120 Millionen Dollar zusammen. Von angesehenen Investmenthäusern wie Morgan Capital, Goldman Sachs und Modekonzernen wie Benetton und Louis Vuitton Moët Hennessy. Die Selbstdarstellung der beiden Gründerkinder begann stets mit dem einen Halbsatz. Naiv wie Bauernmalerei. Ernst und Kasia lernten sich schon im Kindergarten kennen. Nun luden die beiden eben auch die ganz Großen der Branche in ihren Sandkasten ein. Auch die Konsumenten gingen im Jahr 2000 daran, ihre neue Rolle als Publikum zu definieren. Märkte sind Gespräche, hieß es damals. Ein Satz wie in Stein gehauen. Dies Motto ist die erste von 95 Thesen der neuen Wirtschaft, zusammengefasst im sogenannten ClueTrain-Manifest. Jeder in der Startup-Branche kennt dieses Manifest. Tausende haben es unterschrieben, auf einer speziellen Seite im Internet. Der Text hat offensichtlich einen Nerv getroffen. Die Zahl 95 soll an Martin Luthers 95 Thesen am Dom zu Wittenberg erinnern. Aber eigentlich handelt es sich nur um ein gedankenloses Ideenpapier, das leicht ermüdend die eine Idee variiert. Die alte Wirtschaft muss sich vom Produktionsparadigma lösen und aufs Kommunikationsprinzip umsteigen. Auch das ClueTrain-Manifest, bald seine parfümierte Faust, pseudorevolutionär aufgepeppt mit einer schaufenstertauglichen Mini-Utopie vom neuen Menschen als neuem Kunden. Zum Beispiel heißt es dort, in vernetzten Märkten mitzuwirken, verändert die Menschen grundlegend. Oder es heißt dort, Hyperlinks untergraben die Hierarchien. Klappt nächstes Mal vielleicht. Dies rasende Gefasel der Manifestschreiber kam gut an bei den Lesern. Noch nie war revolutionär sein so hip, lobt ein begeisterter Leser. Das Clutron-Manifest als Jugendweihe der Informationsgesellschaft. Auch die Kunden, so postuliert das Manifest, fordern gute Stories. Wenn die nicht geliefert werden, bleiben auch die Produkte liegen. Insofern bedienten die Sterntaler Märchen der Heroes.com nur die Nachfrage der Konsumenten. Märkte sind Gespräche und Reden ist Gold in der wunderbaren Morgenwelt der neuen Wirtschaft. Doch nach einer langen Begeisterungswelle bildete sich allmählich ein kritischeres Publikum heraus und übernahm die Meinungsführerschaft. Und je genauer die Hightech-Märchen begutachtet wurden, desto mehr Verrisse waren darunter. Märkte sind Gespräche. Plötzlich zeigte sich, wie rüde diese Konversation bisweilen werden kann. Die gesamte Hightech-Branche knickte plötzlich ein. Der neue Markt büßte zeitweilig 90% seines Wertes ein. Weltweit verdunsteten innerhalb von 14 Monaten 7 Billionen Euro. Der Bundeshaushalt von 30 Deutschlands. Vor allem Kleinanleger, die nicht so schnell reagieren können wie die Großaktionäre und Fondsmanager, verloren dabei oft einen beträchtlichen Teil ihres Ersparten. Plötzlich zeigte sich, wie wirksam, real und gefährlich moderne Märchen sind. Sie können Branchen schaffen und sie können sie wieder vernichten. Hightech-Märchen sind eine Wirtschaftsmacht geworden. Die ersten Flops wurden noch begrüßt. Sie galten als heilsam. 120 Millionen Dollar hatte die Ex-Firma Boo.com, des Ex-Fotomodels Kasia Leander und des Ex-Literaturkritikers Ernst Malmsten innerhalb eines Jahres verbrannt. Der Champagner-Concord-Kaviar-Lebensstil des Märchenpaars hatte die Firma ruiniert. 400 Mitarbeiter wurden entlassen, angeblich mit einem Hungerlohn an Abfindung. Zitat: Boo.com, eine wundervolle Pleite. So titelte die Wirtschaftszeitung NetBusiness hämisch. Es hätte so schön werden können, wenn nur die User mitgespielt hätten. Irreales. Jetzt ist alles vorbei. Das tröstliche Fazit der Zeitschrift: Für die New Economy eine Riesenchance, zur Realität zurückzukehren. In der Tat. Ein gutes Jahr später war auch die Zeitschrift NetBusiness geschlossen. Aus und vorbei. Das Klima hat sich gewandelt. Man glaubt, das große Illusionstheater der Hightech-Märchen endgültig durchschaut zu haben. Bloß weil die Börsengötter von einst nun verteufelt werden. Doch die wenigsten haben wirklich gelernt aus den Verlusten. Desillusionierung ist angesagt. Also wird Desillusionstheater geliefert. Die größten Erzählungen sterben eben nicht. Wenn sie langweilig zu werden drohen, erzählt man sie eben andersherum und setzt die Pointen neu. Märchenprofis wissen das. Nach der Millionenpleite von Boo.com ist das Märchenduo Leander und Malmsten wieder voll im Geschäft. Diesmal ist ihre Geschichte auf Horrorstory getrimmt. Sie tingeln nun als Vortragsreisende durch die Welt und bestätigen gegen Honorar vor großem Publikum, was für ein Wahnsinn es war, einem Haufen von N20ern ein gigantisches Vermögen zum Verjuxen zuzustecken. Sterntaler macht auf Aschenputtel. In einem autobiografischen Buch erzählt Malmsten das Epos vom Aufstieg und Niedergang der Firma Boo.com. Die Rechte an dem Buch wurden in einer großen Auktion versteigert und gingen an den Verlag Random House für angeblich 100.000 Dollar. Der reißerische Titel des Werks ist von den eigenen Kritikern entliehen. Der Titel lautet Boohoo, a dot-com story from concept to catastrophe. Angeblich wurde auch schon über die Filmrechte verhandelt. Und das Computerspiel zum Film, zum Buch ist sogar schon online. Es heißt Börse. Es darf wieder gesetzt werden. Denn bald wird die Aschenputtel-Story sicher wieder langweilig. Dann wird eine frische Folge von Hightech-Märchen ausgeliefert. Komplett mit Revoluzzer-Gehabe, Heilsversprechen und grotesk hohen Gewinnerwartungen. Leander und Malmsten werden wieder dabei sein. Und wieder ein passendes Märchen zum Besten geben. Ja, das waren die Startups. Soll es noch eine Zugabe geben oder wollen wir weiter trinken?
Noch nicht aus. Also mach weiter.
Okay. Ich habe noch was über Linux, über die Weltregierung ICANN und was über Viren, Computerviren.
Viren
nicht? Viren nicht, okay. Dann mache ich mal Ich fange einfach mal an.
Was hast du über Linux zu lästern?
Ja, Carlo. Jetzt können wir im Duett singen. Also, ich fange mal mit der Oberstimme an. So, das Kapitelchen heißt Betriebssystemkritik. Das Märchen von Linux als Betriebssystem für jedermann. Gewidmet Carlo von Lösch. Es sind Partys der anderen Art, geprägt von Ernst und Arbeit. Linux-Install-Partys fanden eine Weile lang um die Jahrtausendwende Land auf, Land ab statt. In Uni-Rechenzentren und in Jugendzentren laden junge, ernste Männer die Öffentlichkeit ein, ihre Festplatten von Microsoft-Programmen in einem aufwendigen Ritual zu reinigen und stattdessen Linux zu installieren. Party ist vielleicht das falsche Wort, denn es gibt lediglich Schalen Filterkaffee und ein paar Kekse. Und Frauen fehlen ganz. Die Vorhänge sind zugezogen, damit die Bildschirme heller strahlen. Die klösterliche Ruhe wird nur unterbrochen vom Klicken der Tastaturen. Hier sind Computer noch nicht und nicht mehr die Ablenkungsmaschinen der Spieleindustrie, sondern Konzentrationsapparate und politisches Programm. Linux ist ein Betriebssystem, das im Internet kostenlos erhältlich ist. Nachdem sein Namensgeber Linus Torvalds vor 10 Jahren mit der Arbeit begann, wurde und wird es gemeinsam von Tausenden von begabten Programmierern aus aller Welt per Internet weiter zusammengeschustert. Ein Unterfangen so erfolgversprechend wie der Turmbau zu Babel, könnte man denken. Doch wundersamerweise funktioniert das Betriebssystem erstaunlich gut. Man duzt sich, auch Neulinge werden sogleich aufgenommen bei der Install-Party in die verschworene Gemeinschaft. Da ist zum Beispiel Dietmar, ein Medizintechniker Mitte 40. Dietmar trägt schwer an seiner Bekehrung. Tower, Monitor, 2 Festplatten, Modem hat er von zu Hause aus hergeschleppt, um seinen Rechner vom falschen Leben ins Richtige zu holen. 10 Kilo guter Wille. Nun sitzt er vor seinem Gerät und lässt sich von den Studenten aufklären. Wo er mühsam mit einzelnen Fingern tippt, streicheln sie ein Solo auf die Tastatur elegant wie Piano-Virtuosen. Auf seinem linken Knie lastet die über 1000 Seiten starke Linux-Bibel. Das Neulinge-Testament, wie er es nennt. Auf dem rechten lastet ein Schreibblock mit Einträgen wie df6kc://cut/soundstat. Dietmar stöhnt darüber, wie hart doch die Arbeit so dicht am Code ist. Aber auch irgendwie befriedigend. Kein billiger Schnickschnack wie Windows-Dialoge betrügen ihn hier um seine eisern erkämpfte Souveränität. Hier muss er sich selbst beweisen, gelehrig und geduldig sein. Warum eine Install-Party? Warum öffentlich? Zitat: Das ist die Philosophie der freien Software, sagt Matthias, ein Pädagogikstudent, während einer Rechnerpause auf dem Flur. Ich bekomme die Software kostenlos und gebe dafür kostenlos etwas an andere weiter. Hoffentlich tragen die neuen User diese Philosophie weiter, sagt er. Linux ist mehr als ein Betriebssystem. Es ist eine Einstellung, ein Ideal. Und siehe, es wird einmal, in gar nicht allzu ferner Zeit, die Welt befreit aus den Fesseln des bösartigen Microsoft-Monopols durch die wundersame Kraft des guten Codes von Linux. Dies Credo wird gerne, häufig und im Brustton tiefster Überzeugung von den Anhängern des Betriebssystems vorgetragen. Linuxianer sind keine Erzählgemeinschaft wie jede andere, wie sie die Mars-Märchen-Onkels sind oder die Startup-Unternehmer oder die Esoteriker des Weltgedächtnisses, das ist ein anderes Kapitel. Linux-Jünger pflegen ein fast religiöses Verhältnis zu der Software, für die sie kämpfen, und sie tragen ihr Märchen meist im Predigtton vor und mit gehörigem Weltverbesserungspathos. Es begab sich aber, dass Bill Gates groß und mächtig wie der Pharao selbst geworden war und die Welt unterjochte mit hohen Abgaben und niederträchtig schlechten Programmen. Im ganzen Reich fand sich niemand, der es wagte, aufzubegehren gegen den Code der Sklaverei, bis eines Tages eine Gruppe von Schriftkundigen sich zusammenfand, um eine Art David zu programmieren, der es mit dem grimmigen Goliath Gates aufnehmen könnte. Wo Gates gierig ist, da ist Linux großzügig. Wo Gates schlammt, da ist Linux zuverlässig. Wo Gates Geheimnisse hat, steht Linux für Offenheit. Und es wird kommen der Tag, da Linux den Sieg davonträgt und alle Festplatten gesäubert sind von der Verunreinigung durch die Gates-Produkte. Doch dafür braucht es einen starken Glauben. Die Ungläubigen aber verdienen die ewige Verachtung der Rechtgläubigen. Denn mit etwas Geduld und gutem Willen könnte jeder Computernutzer Linux auf seinem Rechner installieren, so glauben sie. Soweit das Märchen. Prinzipiell ist es richtig. Aber in der Praxis ist es weltfremdes Cyblabla und Digidada, das schon einige Firmen in den Ruin getrieben hat. Warum? Das zeigt der Besuch beim exotischen Stamm der Linux-Freunde. Mann, das ist so, als ob du eine neue Sprache lernst, flüstert Ingbert, ein neuer Teilnehmer der Installationsparty. Eigentlich ist er Koch in einer Großküche. Heute hat er den Kochlöffel früher abgegeben, sein Notebook in die Ledertasche gepackt und ist durch die halbe Stadt heruntergefahren. Seit 2 Stunden sitzt er am Rechner und büffelt Linux, dekliniert Promptzeichen, konjugiert Schnittstellen. Es ist eine Nachhilfestunde im Pflichtfach Computermoral. Was macht ein Koch in diesem Glaubenskrieg? Warum tut er sich das an? Ich bin seit 7 Jahren Windows-Geschädigter, sagt Ingbert. Ständig stürzt sein Rechner ab. Das Übliche eben. Durch einen jubelnden Artikel in einem Computermagazin stieß er auf Linux und entschloss sich daraufhin, das alternative Betriebssystem auszuprobieren. Aber daheim ist es ihm nicht gelungen. Er braucht Hilfe. Darum ist er hier. Doch die Installation nach Rezept wird nur halbgar. Nach 5 Stunden Arbeit. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und T-Online-Zugang laufen nicht. Und der Monitor will auch nicht. Die Installationspartys setzen eine Tradition der Computersubkultur fort. In den 80er Jahren trafen sich Technikfreaks, um mit noch illegalen Modems Datenbanken von Großkonzernen und Staaten zu erkunden. Rechner als Enthüllungsmaschine, um politische Programme des großen, bösen Bruders zu entlarven. Spionage für alle. Anfang der 90er entdeckte eine neue Generation die PC als Lustmaschinen und tauschte in speziellen Mailbox-Systemen oder auf Partys die neuesten Spiele aus. Für sie waren Rechner Lifestyle-Geräte, Spiele für alle. 98 dann begann der große Hype um Linux, angeblich die Wunderwaffe im Guerillakrieg gegen Bill Gates. Ziel ist dabei, Marktanteile zu erobern und das Microsoft-Monopol zu brechen. Betriebssystemkritik für alle. Naja, und dann geht's so weiter. Ich glaube, das erkläre ich Carlo mal nachher unter 4 Augen. ich glaube, das wird zu weit. Es geht praktisch darum, dass Linux besser auf Servern läuft als auf Desktops und dass man vielleicht lieber die Arbeit im Hintergrund tun lassen sollte im Internet als auf jedem einzelnen Privatrechner. Ja.